Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich uns allen. In der folgenden Stunde werden wir wahrscheinlich viel Staub schlucken, denn es geht um alte Häuser, um alte Gutshäuser und ihre Sanierung. Meine Gäste haben Mitleid mit diesen herrlichen Palästen, die mit undichtem Dach und zugemauerten Fenstern vor sich hinrotten. Christina von Ahlefeld und Knut Splett-Henning sind Gutshausretter. Und Sie sind jetzt herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie sind nicht alleine angereist. Sie haben Friederike mitgebracht, die man hier wahrscheinlich im Hintergrund ein bisschen hört. Mal schauen, wie lange sie sich von uns interessiert, sie uns interessiert zuhört oder dann ihr eigenes Programm machen will, werden wir mal reagieren. Die Anreise war schon ein Abenteuer, würde ich jetzt mal denken. Sie sind aus Ihrem Gutshaus direkt aus Mecklenburg-Vorpommern gekommen. Renzo, wie lange waren Sie unterwegs?
Das weiß ich gar nicht so genau. Zweieinhalb Stunden, nee, etwas mehr, drei Stunden.
Wir waren ein bisschen Reifenprobleme unterwegs.
Ah ja, das wäre ja sonst auch zu einfach gewesen. Ja, ne?
Genau.
Lange Wege sind für Sie aber normal, oder? Wie weit ist der nächste Ort weg mit Laden, Kita, Schule von Renzo?
Also der nächstgrößere Ort ist Berlin. Das sind dann halt
das ist der nächste gute Bäcker.
Aber letztendlich gibt es halt bei uns so kleinere Orte mit so mehr Orte mit 15.000 Einwohnern. Das ist dann, da ist man dann schon irgendwie 15 Minuten oder 20 Minuten unterwegs.
Also so einsam ist es dann gar nicht.
Ganz so einsam ist es nicht.
Aber wie gesagt, einsam ist es sowieso nicht, weil genug Kinder, Schafe, Hunde, die es auch verhindern, dass man mal über Nacht
und Nachbarn haben wir auch.
Nachbarn haben sie auch. Die meisten, die schon mal eine Wohnung renoviert haben, schlagen wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammen beim Gedanken an ein 25- oder 30-Zimmer-Haus, in dem die Dielen durchgetreten sind. Diese Vorstellung schreckt Christina von Ahlefeld und Knut Splett-Henning aber nicht. Sie nehmen uns hier heute mit auf einen Hausrettungsmarathon. Christina von Ahlefeld und Knut Splett-Henning sind Gutshausretter. Diesen Titel hat ihnen eine Doku-Reihe im Fernsehen verliehen, weil die beiden nämlich schon mehrere verfallene Herrenhäuser vor dem endgültigen Verfall bewahrt haben. Fangen wir mal mit dem Wohnsitz der Familie an, von dem Sie jetzt auch gerade gekommen sind. Gutshaus Renzo in Mecklenburg-Vorpommern. Wie alt ist denn das und wie groß ist das? Ich habe jetzt was von 25 Zimmer, das war jetzt reine.
Also, wir haben nie unsere Zimmer gezählt, aber das Haus ist jetzt nicht klein. Ich weiß es nicht, 700 Quadratmeter ist es normalerweise groß.
Aber das ist eigentlich von die kleinste Gutshäuser eigentlich.
Also es gibt ja schon viel größere Hütten. Ja. Es gibt auch Häuser mit 3000 oder 2000 Quadratmetern. Unser ist da eher bescheiden.
Eher bescheiden, ja, naja, gut, okay.
Also insofern, und es ist von 1690, ist aber auf älteren Kellern und beziehungsweise auch eine alte wendische Anlage gewesen, also 1200 Jahre alt.
In welchem Zustand haben Sie das Haus entdeckt?
Das war schon etwas schwieriger. Also es gibt natürlich Häuser, die im schlechteren Zustand sind. Es gibt natürlich Häuser, die dann irgendwie größeren Schwammbefall und ähnliche Sachen haben. Aber also normale Deckendurchbrüche und Dachschaden, also den wir so oder so haben, auch an uns.
Altmieter drin.
Altmieter hatten wir auch noch drin, Hubert und Erna, die gleichzeitig, dem Alkohol sehr zugeneigt gewesen sind und mehr als wir.
Hugo und Erna waren also im Haus. Sie haben dann gleich, als Sie das Haus entdeckt haben, was hat denn tatsächlich den Moment, jetzt wird Friederike doch unruhig und wird erstmal rausgehen oder rausgetragen alles werden. Also so in diesem Zustand haben Sie das Haus gesehen und trotzdem ist das Herz gleich aufgegangen?
Ja, das ist natürlich schon so, dass manchmal es ja nicht unbedingt die größten und spektakulärsten Dinge sind, die einem gefallen, sondern manchmal auch die Schlichtheit. Und das ist schwer zu beschreiben und deswegen, wir haben hier keinen Fernseher. Aber letztendlich ist es so, dass das ein sehr, sehr schlichter und einfacher Bau ist aus dem Spätbarock. Und ja, protestantisch, schlicht, norddeutsch, quadratisch, also das ist jetzt...
Ja, aber wie kommt man auf die Idee, so ein Haus, also was dann auch noch irgendwie da niederliegt quasi, also da muss ja noch irgendwie mehr als nur die Schönheit des Hauses, die man ja gar nicht sieht wahrscheinlich in dem Moment, oder? Haben Sie die Schönheit des Hauses gleich gesehen?
Nein, natürlich muss man die Schönheit des Hauses auch gar nicht sehen, aber es kann ja trotzdem irgendwie Faszination sein, also dass eine solche Sache halt fasziniert. Und natürlich gab es ein historisches Zeitfenster, in dem solche Häuser natürlich leer standen und es ist natürlich sehr, sehr schade. schade, dass gerade diese Häuser in der zweiten und dritten Reihe leer gestanden haben.
Also zweite, das heißt, dritte Reihe von der Ostsee aus gesehen.
Ja, von der Ostsee aus, oder sage ich mal, in irgendwelchen großen Seen, da ist es relativ einfach gewesen.
Touristattraktionen.
Ja,
also dritte Reihe weg von, eigentlich fast ist spannend.
Okay, da wollte dann keiner mehr hin, sozusagen. Ja. Okay, Sie haben also gleich Ihr Herz für dieses Haus entdeckt. Und natürlich, aber wahrscheinlich, nee, ich weiß nicht, sieht man am Anfang, was da reingesteckt werden muss?
Ich denke, das ist besser, wenn man sich keine Gedanken darüber halt macht. Ich glaube, von Anfang an war das eher so ein Projekt, in dem wir gesagt haben, wir müssen das ja gar nicht alles.
Ich glaube, du hast dein... der Herr, der Tischler, Holz, der Amerikaner, Engländer, wie heißt der?
Ein Fachmann, ein Freund, wusste
Bescheid. Ach so, Terry, stimmt.
Terry, du hast so eine Bekannte und hat ihn durchgefragt, was er meint, so ein bisschen, nur so ein
Ja, natürlich wird dann gesagt, das wird lange dauern und das ist alles nicht irgendwie so perfekt und so weiter und so fort, aber manchmal ist ja auch der Weg das Ziel und es ging gar nicht darum, irgendwie mit einer Sache fertig zu werden oder wir hatten auch keine
Wir wollten nie das fertig machen. Eigentlich war der Plan eine Wohnung für uns in diese Ruine.
Ach so, also es war gar nicht geplant, das ganze Haus zu sanieren. Sie wollten eine. Ich habe mich nämlich auch gefragt, was heißt eigentlich fertig machen? Also was heißt ein Haus, welcher Zustand ist gewünscht, wenn man so einen Riesenkasten vor sich hat, wo die Fassade und alles irgendwie reparaturbedürftig ist?
Also ich denke, fertig machen, das ist auch illusorisch. Wir sind jetzt so, natürlich mit der einen Sache sind wir halt mal durch oder mit dem Dach oder andere Sachen und müssen bei der nächsten Geschichte wieder anfangen. Also die Fenster, die wir vor 20 Jahren gemacht werden, müssen auch jetzt nochmal wieder neu gestrichen werden. Also fertig wird man nie. Das ist, mit dem Leben wird man ja auch nie fertig. Also das ist halt.
Ja, aber gerade beim Haus oder bei der Wohnung muss man das ertragen können, ne? Dass man nicht fertig, dass man in einem halbfertigen, das ist für Sie aber...
Das ist ein mental, ich glaube, das geht um ein mentale, wie heißt es, dass du hast nicht die Kontrolle immer, dass da, und was ist auch fertig, das ist auch, ich erinnere einmal ein das war keine, ein Gast oder ein Besucher und dann erzählt sie, ja, mein Mann kann nicht hier wohnen, weil er ist Perfektionist. Und da finde ich, ja, okay, was ist Perfektionist? Also das weiße, also alle kann Regipswände weiß gestrichen und dann ist das auch perfekt. Also aber das ist, was ist fertig, was ist Perfektion? Und das sind wir.
Ja, und ich bin der Meinung, meine Frau, also Christina, ist halt mehr Perfektionist als manche andere Leute. Das heißt, es ist wirklich so, dass die Dinge bei uns im Haus aufeinander abgestimmt sind. Das sind jetzt keine Zufälle, die irgendwo, wo etwas nebeneinander steht. Aber das, was wir halt lieben, ist auch diese Perfektion der Imperfektion. Gerade, ja, dass eine Sache unfertig ist. Und gerade, dass man auch, dass sich die Dinge auch ständig verändern. Also insbesondere, wenn man halt mit Christina zusammen ist, dann verändert sich ständig was im Leben. Und
ich hatte versprochen, nicht deine Unterhosen und T-Shirts mehr umrukieren.
Ja, ja.
Also ich muss ein paar, also ich hat mit Jahren, du bist dankbar, dass der Toilette kann nicht umrukiert, dass du musst für die Toilette.
Die muss bleiben.
Die ist
an einem festen. Und du bist sehr streng mit deines Kleidungssachen, dass die nicht Wechseletage, dass die Langarm oben.
Also bei uns gibt das nicht so etwas wie eine Besteckschublade. Ich muss immer nach dem Besteck suchen im Haus.
Das aber ist das ist zu vermeiden, dass du nicht...
Man wird nicht eingefahren.
Nee, dass
du, nicht dement, ja.
Du wirst nicht dement. Das sollte den Gehirn stimulieren, dass man steht da und dreht sich, wo ist die Besteckkaste heute?
Okay, wir hören schon, das hat alles einen Sinn, was Sie machen. Das hat alles einen Sinn. Sie mussten ja auch... ja, kurze Zwischenfrage, sind Sie Millionäre?
Also ich gehe nicht davon aus. Wir haben kein Geld.
Ich warte immer auf diese Großverbrüsterung, aber nein, das war ein Scherz.
Denn ich meine, so ein Haus saugt doch Geld wie ein Schwamm, oder? So eine Sanierung?
Also ich denke normalerweise nein, wenn man halt diese Imperfektion liebt und gerade diese Imperfektion nicht haben möchte. Das ist ja gerade manchmal so ein Irrglauben. Also die letzten paar Meter sind immer die schwierigeren, aber bei uns ist halt immer Mut zur Lücke und da wird nur dann repariert, was dann wirklich notwendig ist.
Dass der Fußboden in Küche da war, Philipp zu Besuch und da plötzlich, das ist auch hier ein Gutshaus Fritze, und dann kam plötzlich war ein Loch da im Boden von Holzwürmer oder und was haben wir gemacht?
Christinas Reparatur war eine Blechplatte oben drüber zu nageln. Und das sieht jetzt auch.
Und jetzt haben wir seit halbes Jahr eine.
Denn Blechplatte.
Das muss irgendwann gemacht Blechplatte.
Ja, aber wann. Aber,
okay.
Aber wann ist.
Aber das zeigt eine ganze Menge, ne? Das zeigt eine ganze Menge. Erstens, also diese wirklich das Imperfekte, das habe ich geradezu vor Augen jetzt. Und Sie nehmen auch selber Hammer, Meißel, Pinsel, aber, was weiß ich was.
Kann,
also. In die Hand, ne?
Ja, versuchen wir.
Wir versuchen.
Mein Rücken lässt das manchmal nicht immer zu.
Ja. Okay. Ich habe auch irgendwie mitgekriegt, dass Sie erstens mit Sie haben drei Kinder, jetzt im Moment noch Friederike dazu. Die waren Babys oder sind in dieser Baustelle quasi geboren und aufgewachsen.
Ja, ja, geboren sind im Krankenhaus, aber
also so frei sind wir auch nicht.
Relativ früh dann dort von dort in unser Haus entführt worden. Ja. Mhm.
War das für die ein großer Spielplatz, ein großer Abenteuerort? Wahrscheinlich, ne?
Immer.
Ich denke, das ist immer noch, ja. Obwohl unsere Tochter Wilhelmine, die ist gerade flügge geworden, also die hat gerade das Haus verlassen. Die wohnt jetzt in Kopenhagen, aber auch für die, das war halt, es gibt dort sehr, sehr viele Freiheiten. Ich weiß jetzt nicht, dass unsere Tochter hatte ihr Pferd direkt am Haus und dann die Schafe und Apfelbäume und.
Ich fand auch, wir haben für die Kinderzimmer, dass in meiner Kindheit, da war das diese perfekte Kinderzimmer. Man dürfte eigentlich nicht machen, diese Kinderzimmer nur da sein und schön aussehen. Aber hier haben wir das auch so gemacht, dass die können basteln. Und wenn Bendix möchte, Schrauben in der Wand schrauben und dann vielleicht ein bisschen schief oder krumm, dann ist das so. Und wenn es wird gebastelt, dann kommt auch Farbe auf den Fußboden. Und das ist auch wieder diese... Weil mit drei Kindern kannst du auch nicht, ich weiß nicht, wie viele Müsli-Schale mit Milch da umgekippt und wenn das wäre ein Teppich da auf diesem Holzboden, dann...
Wäre es schon der 10. Teppich oder
so. Ja, sowas. Und so, da muss man auch, da gibt es Kompromisse manchmal und klar wäre es schön, auch ohne die ganze Kindersachen, aber man findet irgendwo, wo das passt zusammen und...
Ja, wenn man sowas machen möchte, dann muss man irgendwie da auch mit leben können. Und, ja. Und unsere Kinder haben das sehr, sehr toll angenommen. Und,
Klar war das nie gut genug. Also die, wir haben auch so für Hangeln und Sport. Also, so,
Sport im Haus, ne?
Also ja. Sportgeräte, dass die auch hüpfen kann. Und, aber wenn du die fragst, werde ich bestimmt finden, das könnte viel besser sein.
Das nächste Mal kommen die dann hierher.
Ja, das mache ich, ja.
Heute sind auf jeden Fall Christina von Ahlefeld und Knut Splitt-Henning, die Eltern, unsere Gäste. Sie haben viele Menschen ermutigt, alte Gutshäuser instand zu setzen. Es wurde hier schon so ein bisschen, klang das schon an. Die Community der Gutshausretter, die stellen wir hier gleich vor im Deutschlandfunk Kultur. Im Fernsehen kann man verfolgen, in welchen Herrenhäusern Christina von Ahlefeld und Knut Splitt-Henning gerade, sag ich mal, jetzt die Zwischendecke rausreißen oder ähnliches. Ändert Kamera und Presse eigentlich das Tun an so einem Haus? Verändert da irgendwie?
Also für uns jetzt, das ist manchmal schon so, dass man ein paar Dinge aufbewahrt. Ich sage jetzt mal so, wenn wir sagen, okay, wir wollen jetzt meinetwegen hier da neue Fenster, dann sagen wir, okay, dann machen wir es drei Tage später, wenn die dann
wenn die halt
mit dabei sind und so weiter. Es geht ja auch darum, dass man da halt so ein paar Bilder halt zeigen möchte. Aber andere Sachen, die dann unangenehmer sind, wie irgendwelche Gänge zum Amt, zum Bauamt oder zum Denkmalamt,
das habe ich noch nie gesehen.
Ist natürlich nicht spannend für den Zuschauer. Das ist wie beim Fußball, da guckt man auch nicht das Training, da guckt man nur das Spiel oder irgendwelche anderen Sachen. Also da ist das schon ganz richtig so. Es werden einige Dinge ausgelassen, aber das meiste ist...
Ich finde auch, wir vergessen auch oft Fotos, auch diese vor, weil wir finden eigentlich, dass es so peinlich, wie das vorher aussieht, dass wir eigentlich so mehr freuen uns mehr auf die nachher und nicht...
Wobei das ja für den Zuschauer gerade das Spannende
ist.
Ja,
aber darum, dann musst du dann sagen, Christina, warte.
Manchmal ist das schon dann so ein bisschen, wenn man dann... Ich
möchte so gerne weiter.
Möchte gerne weitermachen oder man hat dann irgendwie, ich weiß nicht, eine Öffnung irgendwo entdeckt, die man ganz gerne aufmachen möchte oder irgendwie so etwas.
Und dann heißt es nein,
warten.
In drei Tagen kommen die, dann kannst du aufmachen.
Oder nächste Woche, ja.
Wie kam diese Gutshausretter-Serie, wie kam es überhaupt zustande? Ich glaube, sie waren irgendein Ausflugstipp oder sowas waren sie ursprünglich.
Ja, das ist eine bisschen längere Geschichte. Also ursprünglich gab es mal tatsächlich, es gab sehr, sehr viele Artikel und auch Coverage über diese über die Menschen, die zu ihren Gutshäusern nach 45 Jahren Unterbrechung zurückgekehrt sind dann irgendwie auf ihren Latifundien dann wieder Landwirtschaft halt gemacht haben. Aber über diese Situation und über die schwierige Situation der Häuser in der zweiten und dritten Reihe wurde sehr, sehr wenig berichtet. Gar nicht berichtet. Und wir sind dann mal tatsächlich auch von einer Zeitschrift kontaktiert worden und haben dann diese Geschichte erzählt. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt schon ein gewisses Netzwerk an anderen Spinnern, die alle schon irgendwie versucht haben, sich in der zweiten oder dritten Reihe dieser Häuser anzunehmen. Aber die Aufmerksamkeit, die große Aufmerksamkeit in den 90er und Anfang 2000er Jahren, die lag wirklich da drin, in den etwas glamouröseren Objekten, wo dann Türmchen dran gewesen sind und jetzt vor den Toren Polo gespielt wird.
Das heißt, Sie wollten auch so ein bisschen vielleicht inspirieren? Also guckt euch mal die Häuser, wie Sie sagen, in zweiter, dritter, vierter
Reihe. Ich fand das war, weil wir fand das auch, war eigentlich sehr frustrierend, dass auch mit wenn das war mit Zeitschriften, dass da war, man möchte nur diese Hochglanzbilder von gebleichte Geweihe. Man wollte eigentlich gar nicht diese ein bisschen ruinöse oder im Arbeit. Und das war eine unglaublich lange, lange Weg überhaupt diese, dass die Presse hat auch verstanden, das ist eigentlich spannend hier. Und dann am Ende McCute und diese Selbsthilfegruppe mit den...
Es war ja nicht so, dass wir unbedingt uns selber in den Medien produziert sehen haben wollten, aber ich fand es schon, dass ja zu dem Zeitpunkt ihr mehr als 1000 Gutshäuser noch irgendwo rumgestanden haben und nach irgendjemandem gesucht haben. Und ich denke, dass eventuell durch unsere Initiative manchen Leuten auch dann Mut eingehaucht wurde, eine solche Sache zu machen.
Sie haben eben gerade gesagt, Spinner und Netzwerk. Was sind denn das für Leute? Also dieses Netzwerk muss, also sie sind auch ein bisschen aufeinander angewiesen,
ja,
oder?
Das Netzwerk ist schon ein bisschen flüssiger. Es gibt mal Leute, die reinkommen und rausgehen aus einem Netzwerk wieder. Aber auf der anderen Seite, wir haben schon einen gewissen Kern an Menschen, mit denen wir einen guten Kontakt oder auch sehr guten Kontakt halt haben.
Das ist auch schwierig, wenn das gerade, ich sage Sturm, Orkan und wenn du hast Dachschaden, dann...
Also am Haus.
Also am Haus, nicht im Kopf. Dann ist es oft schwierig mit, ich sage, mit einer normalen Person, weil die verstehen gar nicht, was für eine Masse, wenn wir haben Wasser im Keller, das ist anders als wenn ein normales kleines Haus und dann kannst du so sitzen da, ja, ich habe Wasser im Keller, oh, du hast nur 10 Zentimeter, wir haben noch 20. Also da kann man auch so ein bisschen...
Es gleicht so ein bisschen wieder aus.
Gallienhumor auch und das ist auch... Proportional ist es so viel größer und ist
schwierig. Das ist schon sehr, sehr wichtig, der Zusammenhalt.
Ja. Ich glaube, Sie haben irgendwann mal, also Sie haben auch nicht nur das Haus, in dem Sie wohnen, Sie haben auch andere Häuser gekauft, grob gerettet und weiterverkauft, weil Sie eben genau wollen, die Häuser brauchen neue Besitzer. Auch ein bisschen, ich habe irgendwo gelesen oder gehört, die Gegend bunter machen, ein bisschen ungewöhnlichere Menschen da auch hinbringen. Wie reagieren die Alteingesessenen, die Dorfbewohner eigentlich auf diese ganzen?
Also ich denke, meist haben wir, natürlich gibt das in jedem Hausflur, in jedem Haus, sag ich mal, wenn man hier in im Wedding oder sowas in einen Hausflur reinfliegt, da gibt das vielleicht irgendwo doch die eine oder andere Person, die das seltsam findet, dass dann eine etwas buntere Familie dort reinkommt. Aber ich denke, die Dorfstrukturen haben sich schon wirklich sehr, sehr verändert in den letzten 10, 15 Jahren. Und das Dorfleben ist jetzt nicht mehr nur das Dorfleben. Und das lebt natürlich auch davon. Also es ist so, dass ja gerade in den 90er Jahren und Anfang 2000er Jahre sehr viele Menschen den Landstrich halt verlassen haben und die Dörfer verlassen haben. Und es ist nicht so, dass wir eine Konkurrenz haben, dass irgendwie jetzt wir uns mit Leuten drängeln, die auch da ganz gerne rein möchten, sondern dass halt sehr, sehr viel Freiraum dort auf dem Land
gewesen ist. Und die große Häuser ist eigentlich, habe ich nicht gemerkt, wollte die Einwohner kaufen. Also das ist immer, also die möchte gerne den Haus haben mit Garten. Und man merkt, das ist so, ich finde, das ist keine Konkurrenz. Es ist auch komisch, so eine Hütte zu kaufen, weil das ist natürlich auch nichts. Du kannst nicht einen Rasen haben, was sieht aus wie ein Golfrasen. Also das ist ganz
also
andere
Gewöhnung,
Werte.
Gewöhnung auf beiden Seiten irgendwie. Aber was mich übrigens interessiert hat, diese Häuser haben ja nicht nur eine Entstehungsgeschichte, was weiß ich, Sie haben gesagt 1690 oder so ist ihr es entstanden, sondern auch eine Geschichte seit 1945. Also viele waren zu DDR-Zeiten ja beispielsweise Kinderheime oder Ferienheime oder Poststelle, Dorfkonsum. Also alles Mögliche, von der Allgemeinheit genutzt. Ne? Wissen Sie von diesen Erinnerungen? Also wird Ihnen das auch erzählt und können Sie die auch wertschätzen?
Ich denke, natürlich alles gehört zur Geschichte mit dazu. Und
wir kriegen auch, wo wir haben Renzo übernommen, da kriegst du wirklich von fast jeder, der vorbeikommt, erzählt Kindergarten, LPG, tralala, mit Sommer. Also so das gehört dazu, dass die... Ob das ist Nachbarn oder ehemalige Bewohner im Dorf, wenn die da vorbeikommen und dass die äußern. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass das auch, weil das ist auch ein Teil von der Geschichte, aber auch ein kleinerer Kapitel in ein ein großes Buch oder ein dickes, also, aber gehört trotzdem dazu.
Ist das Dorf, konnten Sie Handwerker oder so Leute einbinden? Also jetzt, ich weiß nicht, ob Sie in Ihrem Haus oder in den anderen Häusern oder hören Sie von Netzwerken, wo auch dann tatsächlich die Gemeinde
Also bei uns in Rensow haben wir tatsächlich aus der Gemeinde Handwerker gehabt und so weiter. Die sind ja aber hier Manni und Ingo.
Oh ja.
Die dann halt auch aus dem Dorf dann quasi, oder quasi im Nachbardorf,
zwei der Kilometer weiter.
Okay, das ist der unser Elektriker, der ist ursprünglich aus dem Dorf gewesen, aber der ist dann auch irgendwo weggezogen. Und aber am Ende das schon. Also wir haben schon irgendwie auch versucht. Und das ist auch ganz praktisch. Und ich sage jetzt auch, aber auch vom Dachdecker, okay, der wohnt halt 20 Kilometer entfernt.
Aber das Problem, das Unterschied war, wo wir haben Renzo im 2002, war es immer noch eine große Arbeitslosigkeit. Da war es ist, und heute ist das so schwierig, überhaupt einen Handwerker oder viele vielleicht, die möchte lieber was Neues bauen, als mit so alte Kram reparieren und basteln. Aber das war eine ganz andere Zeit. Wir haben den Altersdurchschnitt im Dorf damals über 60. Ja,
da war 70 sogar. Also,
es war Sie ein haben Dorf, den gesenkt. Das war ein Dorf, das sollte aussterben. Also das.
Es ist nicht nur, dass wir den gesenkt haben. Also insgesamt sind recht viele junge Familien. Ja. Wir hatten früher waren zwei Kinder im Dorf. Ja, jetzt sind halt jetzt sind ich weiß nicht 12 Kinder im Dorf oder irgendwie so etwas. Also das hat sich sehr stark verändert. Und insofern ist natürlich ein sehr sehr großer Teil der ursprünglichen Bevölkerung, die damals halt 82 gewesen sind, die sind jetzt nicht mehr da. Die sind jetzt in die Etage höher gezogen oder.
Und so viele zehn Stück vielleicht.
Von den 70 sind vielleicht noch 10 Ureinwohner.
Also von die Ureinwohner, muss das nicht hier für. Aber da merkst du auch, dass es nicht mehr richtig Renzo ist, nicht die Urrenzo, wie das immer war. Dass,
also auch da Veränderung.
Ja.
Wie Sie das eben so schön gesagt haben, so ein Buch, was irgendwie geschrieben wird über das Haus und über das Dorf vielleicht auch. Christina von Ahlefeld und Knut Splett-Henning leben mit Familie im selbst sanierten Gutshaus Renzo in Mecklenburg-Vorpommern. Hat sie eigentlich eine Verbindung zu dieser Gegend, Herr Splett-Henning? Ich habe irgendwie was von Vorfahren in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, letztendlich ist meine Mutter dort in der Gegend, also nicht direkt dort in Ückermünde geboren und mein Vater ist damals in Neustrelitz eingestuft worden. Das ist da schon noch, sag ich mal,
70. Aber Sie kannten sich da auch gar nicht aus.
Ich kenne mich in der Gegend schon ganz gut aus. Und ursprünglich kommt meine Familie natürlich aus dem Pommerschen, also nicht aus dem Mecklenburgischen, aber das ist schon relativ nah.
Großer Unterschied.
Sie sind 1970 geboren in Hamburg, beziehungsweise Großraum Hamburg-Pinneberg aufgewachsen. Hatten Sie so einen Bezug zu alten, antiken Sachen? Durch Ihren Vater, glaube ich.
Ja, also zu mein Vater, der hat auch mir als Hobby Antiquitäten gehandelt und mochte auch ganz gerne immer alte Häuser und hatte auch einen Dachschaden. Insofern sind da viele Dinge, die dann auch etwas ähnlich gelagert sind und vorgelebt wurden.
Und ich glaube auch, dass man, dass man immer versucht, von was hat keinen Wert, eigentlich einen Wert zu finden. Also das ist einfach genug, was zu kaufen, das war auch mit deinem Vater, mit dem Kaffee oder mit die Sachen.
Mit irgendwelchen anderen Geschichten. Also das heißt, immer einen Wert in etwas halt so finden, was andere Leute abgelegt haben oder sag ich mal, zu einem Zeitpunkt nicht gewertschätzt haben. Und das ist halt ja auch mit diesen Häusern tatsächlich so gewesen, dass die einen sehr, sehr hohen Wert haben, kulturellen, baukulturellen Wert. Aber auch natürlich die Steine, die da halt aufeinander liegen. Das ist ja auch ein Beispiel menschlichen Tuns gewesen. Und das dann halt wieder zu schöpfen oder das, diesen Schatz wieder zu heben oder den auch wertzuschätzen.
Also das kam so quasi so ein bisschen bei Ihnen auch schon familiär durch. Beruflich haben Sie dann was ganz anderes gemacht. Sie haben BWL studiert, internationale Beziehungen und Diplomatie, waren weltweit unterwegs. Warum hat es da lag das andere brach oder wie kam es dann wieder, wie brach das wieder durch?
Ach, ich denke, das war schon immer da, dass diese Faszination mit diesem baukulturellen Erbe, es ist schon so, dass ich mich wieder hier nach Deutschland zurückorientieren wollte und dann auch auf dem Wege natürlich Christina kennengelernt hatte.
In Kopenhagen.
Ja jetzt die gleiche Ecke. Also die Ostsee ist ja immer ein verbindendes Element. Das ist ja ein großer Kulturkreis. Und und dann war irgendwo die Entscheidung da, es ist jetzt nicht so.
Und das ist nie, keine anderen Ort, wo es ist möglich, überhaupt was zu kaufen, also das ist, was normale Menschen leisten kann. Mhm. Also in Dänemark kannst du nie, weil die sind nie wegen dieser Bruch da, kann man heute ein
also drei Städte, die ich natürlich oder die wir sehr, sehr spannend finden, sind Hamburg, Berlin und Kopenhagen. Und wir sitzen genau in der Mitte dazwischen. Also wir sind etwas über 200 Kilometer von Hamburg, etwas über 200 von Berlin. Und wenn wir die Fähre nicht mit einrechnen, 200 Kilometer von Kopenhagen entfernt.
Ja.
Und da war das für uns schon ein idealer Ort, da dann irgendwo was aufzubauen. Und
Als Sie sich kennengelernt haben, waren Sie, Sie sind Dänen von Ahlefeld, waren Sie statt auf einer Baustelle in der Modebranche unterwegs? Also ich würde jetzt sagen, komplett andere Seite.
Aber das war eigentlich fantastisch, dass du stehst da die ganze Woche und da geht nur um Aussehen und alles gepflegt und tralala und dann am Wochenende so eine...
Das staubigen Arbeitsanzug.
Das war super. Okay, die Nagelzeit immer furchtbar.
Anfangs waren primär die Wochenenden.
Ja, da waren wir am Anfang, weil das immer Freitag nach Arbeit hat, sind wir dann nach Mecklenburg gefahren und dann Sonntagabend zurück nach Kopenhagen oder Montagmorgen direkt an Arbeit.
Da mussten die Haare mal wieder gewaschen werden, damit der ganze Baustaub rauskam. Sagen Sie, Sie waren Private Shopper. Mhm. Was heißt das, Private Shopper?
Das ist eine Form von, dass man macht eine Beratung. Ich sage, du kommst rein und du musst so eingeladen zu was Besonderes und dann hilf ich dir, das zu finden, welche Unterwäsche, welche Schuhe, diese ganze Paket. Und da kannst du immer am Ende sagen, ja, was Schuhe, die habe ich oder ich nehme die mit. Also das geht mehr, weil wenn du gehst, mehr in diese besondere Kleider, also das ist nicht nur ein paar Jogginghosen, was du kaufst, dann musst du auch mehr oder vielleicht auch, also wie, welche Typ BH, welche, also das ist da, ja, das geht so auch viel technisch. Wie sagt man das? Kann man es besser sagen?
Das leisten sich aber nur bestimmte Leute, ne? Ich glaube, sie hatten mit ziemlich berühmten Menschen zu tun.
Das hast du recht, das ist mehr für die High-End. Aber die sind trotzdem auch Menschen am Ende. Und
das will ich damit auch.
Nein, und dann musst du auch manchmal ein paar Männer rausschicken, weil selbst wenn die sind berühmt, weil das geht, also wenn die Frau nicht sich wohlfühlt, weil der Mann steht da, dann bringt es nicht. Und dann sage ich manchmal, bitte rausgehen, warten, dass das ist. Und dann kannst du am Ende sagen, ob du kaufst das für sie oder nicht. Aber
machen Sie sowas noch, kommt das jetzt noch vor? Also sind Sie da quasi noch tätig?
Bin ich.
Manchmal ist das wirklich aus Spaß, dass du mit Gästen oder
das
auch mit...
Das ist richtig.
Mit,
das ist richtig. Das habe ich manchmal, wo ich hole was im Schrank raus und weil ich finde... Also das ist auch Gäste, manchmal mir die Wiederholungstäter, wo ich finde, du bist so eine tolle Frau und guck mal, nehm doch, nein, aber ich mag nicht sowas Buntes. Ich sag, aber probier das kurz an.
Manchmal muss man überredet werden.
Ja.
Ne?
Sie, und unser Sohn im Moment auch.
Oh ja.
Der ist auch immer.
Er wird, also, ich glaube, er wird so ein Modefashionist. aber das Schlimme ist kurz zu lästern, dass er weiß natürlich viel mehr als ich. Also, so wenn ich was sage, nein, das ist...
Da hat sich diese Mode, das Interesse für Mode, hat da aufgegriffen.
Aber das ist Gruß nur... Aber es ist nur, wenn man sagt, Ben, ich hör ein bisschen zu, ich habe das so lange. Naja.
Sie haben also insgesamt diese künstlerische Begabung, hört man raus, Sie Schmuck, vor allem auch Raumgestaltung. Und ich glaube, Sie haben es auch schon erwähnt. Also Ihre Häuser werden von Ihnen, Frau von Adolf, ausgestattet.
Auch mit Knoten.
Soll das kuratiert ist das.
Und das Ganze, da würde ich auch mal, ich weiß nicht, vielleicht hat es miteinander zu tun. Ich habe das erste Mal in diesem Zusammenhang vom Wabi-Sabi-Konzept gehört. Was ist das?
Das kannst du.
Naja, also Wabi Sabi ist die Perfektion der Imperfektion, auch in einem gewissen Sinne. Und es ist so, dass man, also dort ist es so, dass ein jeder Kratzer oder eine jede Narbe, die ein Mensch halt hat, oder dass ein Mann einen Zahn verloren hat oder einem die Haare grau geworden sind, ist ein Zeugnis einer Erfahrung, die man gemacht hat als Mensch.
Die will man nicht überdecken.
Und die soll man nicht überdecken, weil diese Erfahrungen machen uns gerade zu individuellen Stücken. Und genauso ist es halt auch mit einem Haus oder mit einem Möbelstück oder mit einem Schrank, wenn der einen Kratzer oder etwas schief ist und so weiter und so fort, wird er dadurch individueller. Er hat eine Erfahrung gemacht und gerade auch in diesem japanischen, also das ist ja auch...
Kintsugi, wo man mit diesem Gold, wenn man das zusammen repariert, dass man quasi die
Risse noch betont.
Dass man das sieht und nicht versucht verstecken. Das ist die europäische Art, dass wir versuchen, die Risse zu kamuflieren, Botox, Plastikchirurgie, alles mögliche, Regipswände, um das Alte zu verstecken.
Mhm.
So, das ist in Japan eine sehr große Weil wenn man wird älter, das ist Weisheit, das ist was Positives. Und in Europa oder die westliche Welt, dann geht die Verfall. Also wenn wir es seit über 25 Jahren, geht das langsam runter in die... Wie nennt man das, in diese Verfall von Körper und
das muss man anerkennen, meinen Sie? Das muss, also kann man nicht, will man, will was nicht verstecken, sondern eben.
Man macht ja auch viele Dinge mit Erfahrung wett. Also gerade sind es die Erfahrungen, die dann eine Sache halt auch wettmachen und die.
Das dauert lang, wenn du redest mit einer Person, du siehst, das ist vollkommen glatte Gesicht, da ist doch keine Persönlichkeit. Also das ist ein Haus.
Und wenn ich wollte mich gerade sagen, wenn wir das aufs Haus, ihr Haus, ihre Häuser sind sozusagen Gesamtkunstwerke.
Ja. Ich denke schon, also das ist halt...
Das ist Wagner-Erfindung.
das ist jetzt noch etwas anderes, aber letztendlich ist es schon so, dass also Christina macht, jetzt spreche ich wieder für dich, also Christina sagt, aber ich bin ihre Managerin. nein, also Christina ist da immer etwas bescheidener, aber es ist schon so, dass du sehr, sehr besondere Elemente mit ins Haus reinbringst, also auch viele Dinge in der Natur hast und findest und diese Dinge in der Natur ja auch manchmal auch Verfall zeigen oder verwelkte Blätter oder auch manchmal frische Dinge oder auch, dass wirklich der Verfall dann auch dort im Haus stattfindet. Also, dass man eine Pflanze halt erst da und dann wird dann über etwas trockener und irgendwann ist sie dann auch wieder draußen. Und das ist halt, dass du viele Dinge in der Natur findest und dann einem wertlosen Gegenstand einen Wert verleihst.
Ich finde das übrigens ganz schön, wenn man sie so beobachtet. Ich sehe sie ja jetzt vor mir, wie sie gerade eben, jetzt rede ich wieder für dich und so, dieses ganze Miteinander, weil mir ist es durch den Kopf gegangen, also manche Paare zerstreiten sich über das Tapezieren des Wohnzimmers oder Ehen gehen auseinander, wenn ein Haus gebaut wird. Sie machen das jetzt seit 25 Jahren solche Dinge in der Imperfektion zusammen? Ticken Sie da total gleich oder wie?
Ich finde, du bist der fängt an mit dem Projekt, also Gedanken überhaupt, was soll gemacht, getan. Das ist für mich am Anfang zu abstrakt. Ich kann mehr das anfangen, wo ich bin, so mehr, wir haben die Räume so ein bisschen frei gemacht. Du bist sehr viel in diese Gedanken, welche Möbel erstmal, welche Zeit.
Du machst viel die Details, ja.
Ja, aber du bist so, du fängst das überhaupt an, da bin ich raus. Also ich kann, also also diese Ruhe da auch so überlegen, was machen wir, da muss ich ein bisschen warten.
Christina von Ahlefeld und Knut Splett-Henning sind Gutshausretter, auch bekannt aus der gleichnamigen Fernsehdoku. Gutshausretter, das fängt eben oft an, die Gebäude sind im sehr verfallenen Zustand, von der Gemeinde notdürftig gesichert, beispielsweise Fenster mit Brettern vernagelt oder so. Dann werden erstmal die Fenster befreit, Glas wieder reingesetzt. Sehen Sie gleich am Anfang, was so ein Haus beinhaltet? Macht Ihnen das, zeigt sich Ihnen so ein Haus gleich?
Also ich denke sofort, es ist sofort, dass man...
Die Brille an.
Die rosarote Brille. Und also irgendwie ist da, und selbst wenn man nicht unbedingt alles sieht, aber es ist durchaus von Anfang an eine Faszination da. Und es sind ja auch wirklich tatsächlich hässliche Entlein. Das ist vielleicht hat das auch wirklich was mit der Dänemark-Beziehung mit H.C. Andersen zu tun und dem hässlichen Entlein, dass man das irgendwie auch besser sehen kann.
Die wird gerettet im ersten Reihe und man merkt auch, wenn die erstmal hat so eine Altbau-Exorzist durch, ist das auch nicht mehr notwendig. Also da möchten wir auch die gar nicht anfassen. Wir nehmen lieber die, das steht eben diese ehrliche, verlassenes Zustand, wo man nicht hat immer viel, dann ist das Mucks gemacht.
Wo man nicht die Zwischenstufen noch wieder wegreißen muss.
Ja, genau.
Stehen die Häuser eigentlich oft oder meistens unter Denkmalschutz?
Es gibt, in den meisten Fällen ist es halt so, dass sie unter Denkmalschutz stehen. Im einzigen Fall Dahlen hat das Objekt nicht unter Denkmalschutz gestanden. Und wir haben uns auch bereits schon vor dem Erwerb darum gekümmert, dass dieses Haus unter Denkmalschutz gestellt wird, weil wir es als besonders empfunden haben.
Ist das eine Hilfe oder ein Hemmnis bei der Sanierung? Also weil da muss man ja irgendwie sehr genau dann sein. Und es spricht immer noch jemand mit. Also gerade bei ihrem Ansatz mit dem Imperfekten da oder Nicht-Perfekten, habe ich gedacht, der Denkmalschutz ist ja oft sehr
Ja, der Denkmalschutz wird schon bei Imperfektionen mitspielen. Also was ich halt feststelle, ist, dass wir gerade in den Denkmalämtern sehr, sehr häufig Leute haben, die auch Ahnung von der Sache haben. Ich will jetzt nicht irgendwie jemanden, dass ich sage jetzt mal, Leute, die im Denkmalschutz arbeiten, haben eine kunsthistorische Ausbildung oder etwas Ähnliches. Also
und meist, das Herz schlägt eben auch für die Häuser.
Das Herz schlägt auch meist bei den Menschen dafür. Und bei einem, der im Finanzamt arbeitet, das ist jetzt nicht unbedingt ein Finanzfachwirt oder irgendwie so etwas. Einer, der im Jugendamt arbeitet, ist jetzt kein Kinderpädagoge oder so etwas.
Also die Denkmalschützer sind Kämpfer an ihrer Seite sozusagen.
Ja, also es ist schon so, dass es manchmal natürlich auch Konflikte gibt, das ist klar. Die wollen dann ihren Weg und man selber meint dann halt einen anderen Weg gehen zu wollen. Aber es ist meist so, dass man, also ich bin bisher noch an keiner Situation gewesen, wo man keinen Kompromiss gefunden hat. Also das ist schon...
Ich finde, es ist
auch... Und es ist auch eine wichtige Aufgabe, denn wir sind ja nur Passagiere der Zeit und wir passen ja auch nur auf diese Objekte für eine Zeit lang auf.
Ja, sehen Sie sich
und,
so?
Und ja, natürlich, also jetzt nicht und
das ist nicht dran. Unser... Also selbst dass wir gehört die Häuser, dann ist das nicht unser. Also wir müssen die, also für uns ist wichtig, die wird weitergegeben. Ich sage, das ist das Problem mit Denkmalamt, dass die manchmal haben vielleicht eine Fotografie und findet, das soll die Fenster sein, aber wir sagen, ja, aber das Haus ist älter. Klar, Fotografie ist erstmal, also das sind ältere Teile und das ist manchmal diese Diskussion, wo wir versuchen, das mehr originale Haus wieder herzustellen.
Und aber auch, ja, wir finden überall irgendwelche Lösungen.
Ja, ich wollte es nur kurz sagen, das ist manchmal, das ist diese Problem, weil die möchte, also das, ja, Dokumentation und
okay. Eine andere Problematik ist Ungeduld. Ich bin ein eher ungeduldiger Mensch und natürlich ist es halt so, je mehr man mit anderen koordinieren muss, mit anderen Leuten absprechen, desto schwieriger ist das natürlich. Und ich will das so entschuldigen, manchmal denkt man, bin ich manchmal zu schnell.
Aber was wir noch gar nicht gesprochen haben, ist irgendwie das Geld. Das Ganze muss ja irgendwie, es ist jetzt, also inzwischen ist das ja Ihr Job, also so, Ihr Job vor allem eben sich mit den Ämtern und mit der Beschaffung und vielleicht auch Zuschüsse oder Unterstützung irgendwie ranzuholen. Sie haben auch, um Einnahmen zu haben, Ferienwohnungen, so Apartments oder geben die Häuser eben weiter? Was ist das für ein Mix, so?
Ich denke, also unser Hauptlebensbrot wird durch die Ferienvermietung generiert. Wir haben auch manchmal noch kleinere beratende Tätigkeiten, wo man dann die eine oder andere Person auch in anderen Dingen halt berät. Und der kleinere Teil ist, dass wir schon immer mal das ein oder andere Haus, also es muss jetzt auch kein Gutshaus sein. Wir haben gerade auch ein anderes Haus im Dorf, welches wir dann halt veräußern und da bleiben dann ein paar Euro bei übrig. Aber es ist nicht, dass man damit irgendwie große Sprünge machen kann.
Nein.
Aber es ist immer wieder schön.
Aber das ist das schön, dass man hat neue, ich sage im Dorf, das ist eine nette Familie mit Kindern und warum nicht? Und dann, also wir müssen auch nicht alles haben, also besitzen. Oder es ist auch schön, dass man das. Also wenn neue Menschen dazukommen, ja.
Ja, wie Sie sagen, weitergeben
ist
überhaupt das Ziel. Das Ganze scheint mir aber doch eine 7-Tage-Woche zu sein und für Urlaub.
Wenn es eine 8-Tage-Woche gäbe, dann hätten wir eine 8-Tage-Woche.
Wir schlafen sehr schnell und immer sehr, du bist eine sehr, wie heißt das, nicht organisiert, aber versuch immer, dass wir so viel schaffen wie möglich. Also das ist sehr getakt, das ist willig, wir hätte von 5 Minuten, wie soll ich jetzt fahren, von 5 Minuten hätten wir losgefahren. Also dass man muss auch eine gewisse...
Also eine Disziplin ist dabei.
Ja, und das ist auch, weil das kann nicht nur ganz entspannt, laissez-faire, das schaffst du das auch nicht. Also das ist...
Ich werde verrückt, wenn nicht geplant wird. Also ich bin so ein Typ, der, selbst wenn das nicht so wirkt, selbst wenn ich ein bisschen so planlos aussehe, aber... Ich muss schon immer ganz klar.
Aber das ist viel Arbeit, aber wir mögen das. Und da, ich glaube, wenn man mag seinen Job, dann ist das auch kein Problem. Das ist viel.
Und Entspannung brauchen Sie nicht so? Ich glaube, Kochen ist bei Ihnen Entspannung.
Kochen mache ich gerne jetzt.
Ich mag gerne putzen.
Sie mögen gerne putzen. Ja, na, da wird ja immer genug anfallen, nehme ich mal.
Ja, das ist und im Januar gehe ich ein paar Tage ins Kloster.
Tatsächlich?
Ja.
Ja. Also immer jedes Jahr? Also
nein, ich habe das jetzt dieses Jahr
vor. Also jetzt mal vor.
Ich brauche mal ein bisschen Ruhe.
Ah, da habe ich auch ein paar Tage ohne Knut. Dann kann ich auch ein bisschen entspannen. Dann habe ich nur die Kinder. Also das ist schwierig. Klon gibt es noch nicht. Und
Weil Sie gerade die Kinder erwähnen, diese Art zu leben, Dinge auf sich zukommen zu lassen, gleichzeitig aber zu planen, diszipliniert zu sein, Dingen ihren Raum zu geben, nicht das Perfekte zu suchen, das leben Sie Ihren Kindern vor. Entwickeln die sich in die gleiche Richtung oder könnten die vielleicht auch, was würden Sie sagen, wenn die jetzt ganz anders, wenn das Schönste für mich wäre ein Zimmer-Apartment im Hochhaus.
Ja, dann sollt ihr das machen. Also herzlich willkommen.
Ja, da können wir.
Aber das hat unsere Tochter im Moment auch.
Also ich also für unser Jüngster, er ist Autist, Balthasar, und da hat nur die Ärzte gesagt, wie gut das ist, dass er hat nicht diese strenge Strukturen, dass er hat, weil wir können nicht, unser Leben ist nicht, können wir nicht so stramm strukturieren. Und sie findet, also dass seine Entwicklung, dass, also sie, also wir haben schlechte Gewissen, dass wir können ihn nicht diese. Und sie sagt, eigentlich soll, also eigentlich ist da von oben, dass es bei uns gelandet, weil eigentlich das ist so viel besser am Ende. Klar ist es provozierend, dass die nicht haben, dass immer das Gleiche, aber eigentlich hilft das am Ende mehr auch.
Ganz interessante Einblicke haben wir gewonnen. Dankeschön dafür hier von Christine von Ahlefeld, Christina von Ahlefeld und Knut Splitt-Henning. Gutshausretter, vielleicht zu wenig, nur Gutshausretter. Auf jeden Fall kann man da ein bisschen auch nachschauen, wenn Sie denen über die Schulter schauen wollen, die gleichnamige Serie, zum Beispiel in der ARD-Mediathek. Ich danke Ihnen, dass Sie den Weg hierher auf sich genommen haben.